Podcast, der Nachrichtenpodcast für Castrop-Rauxel.
Hallo zu unserem News-Podcast in der 119. Episode vom 6.12.2024. Ich bin Tobias Weckenbrock und ich habe heute nicht den Nikolaus zu Gast, sondern zwei andere nette Männer. Bei mir sind Luca und Fabian. Aber gleich erst. Mit Luca spreche ich dann über einen Verkehrsunfall, der Menschen in Castrop-Rauxel bewegt und irgendwie auch aufregt. Wieder hat sich dabei nämlich einer der Verursacher oder ein möglicher Verursacher einfach vom Acker gemacht, nachdem er auf der A2 wohl ja mit dafür gesorgt hat, dass sich eine junge Frau in ihrem Mini zum Glück nur leichte Verletzungen zugezogen hat. Aber das Auto ist Schrott. Sie sucht jetzt jedenfalls Zeugen. Und ihr und wir können vielleicht ein bisschen dabei helfen. Vorher spreche ich mit Fabian über, tada, den ersten Live-Podcast unserer Redaktion vor Publikum. Also, kurz vor Weihnachten stehen wir vor euch auf der Bühne. Der Eintritt dazu ist frei. Und alle Details dazu verrät gleich Fabian. Vorher aber, wie ihr das kennt, die Kurznachrichten. Tierschutz. Eigentlich hat sich der Tierschutzverein Castrop-Rauxel ja genau diesem Thema verschrieben. Aber am Montag am Rande der Mitgliederversammlung gab es eine Demo von anderen Tierschützern, die das Tierheim am Deininghauser Weg der Tierquälerei bezichtigen. Von dort ist nämlich in der Vorwoche ein Video geleakt worden, das womöglich schon vor 5 Jahren aufgenommen wurde. Es zeigt, wie ein Mann in einer eher, naja, demütigenden Art und Weise mit der Tierheimhündin Bella umgeht.
Hey! Geh! Guck, dass du gehst! Geh! Verpiss dich! Was? Was? Geh! Guck, dass du gehst! Geh! Geh! Geh!
Ein zweites Video, das in keinem Zusammenhang zu dem ersten steht, erhärtete dann für viele ein paar Tage später den Verdacht, dass es sich hier möglicherweise nicht um einen schändlichen Einzelfall gehandelt hat, denn auf dem Video kam es wieder zu, naja, zumindest herabwürdigenden Vorfällen zwischen Mensch und Hund. Der Tierschutzverein sieht sich einem Shitstorm und einer Kampagne ausgesetzt und erklärte dann am Montag 75 Minuten lang im Diskurs mit seinen Mitgliedern, wie er nun damit umgeht und was hinter den Videos eigentlich steckt. Er wurde von den Mitgliedern, der Vorstand zumindest, am Ende entlastet. Die knapp 60 Leute, die draußen vor der Gaststätte demonstrierten, die sehen das aber wohl bis heute anders. Ergebnisse der Versammlung und Aussagen von der Demo habe ich auf jeden Fall für euch in die Shownotes gepackt. Wirtschaft. Das Unternehmen Stahlbau Grüter ist jetzt 98 Jahre nach der Gründung im Jahre 1926 praktisch endgültig Geschichte. Auf dem Gelände an der Klöcknerstraße 55 in Habbinghorst steht kein Stein mehr auf dem anderen. Wochenlang haben dort Abrissbagger und Presslufthämmer gearbeitet, dass der Boden in der nahegelegenen Wohnsiedlung am Ochsenkamp förmlich bebte. Die Firma, die hier früher Maschinen für den Bergbau hergestellt hat, also Stahlbau Grüter, hat den Strukturwandel im Ruhrgebiet nicht überlebt. Sie ging schon vor knapp 15 Jahren in Insolvenz. Die 1,5 Hektar wurden damals versteigert. Seither ist das Gelände über die Jahre vergammelt. Auch wenn es immer wieder Gewerbeansiedlungen dort gab, aber die sahen zumindest von außen betrachtet in den vergangenen Jahren eher nach einem Schrottlager als nach einem vernünftigen Unternehmensstandort aus. Jetzt wurde das Gelände verkauft, hat uns die Stadt verraten, aber am Ende auch nicht an wen. Es sieht aber auf jeden Fall so aus, dass da bald was Neues entstehen könnte. Gesundheit. Fast die Hälfte der Hausärzte in Castrop-Rauxel sind über 60 Jahre alt. Die Stadt hat zwar laut Kassenärztlicher Vereinigung aktuell noch eine relativ hohe Versorgungsquote, also 1750 potenzielle Patienten teilen sich demnach aktuell einen Hausarzt. Das entspricht einer Quote von 107%. Das liegt knapp unter der rechnerischen Überversorgung, die bei 110% offiziell beginnt. Das Schlechte also, wenn einige von Ihnen bald in Ruhestand gehen, wird die Quote vermutlich sinken und die Ärzteversorgung in Castrop-Rauxel schlechter. Das Gute aber, Ärzte, die sich niederlassen, sind praktisch selbstständig und können darum auch übers gesetzliche Rentenalter hinaus arbeiten. Viele tun das auch und machen bis zum Alter von 70 Jahren noch weiter. In Waltrop gibt es übrigens nur eine Versorgungsquote von 80%. Ab 75% gibt es spezielle Kampagnen der Kassenärztlichen Vereinigung zur Ansiedlung neuer, junger Ärzte in Form von Niederlassungsprämien. Kameradenehre. In Henrichenburg gibt es jetzt einen Josef-Günther-Pieper-Platz, direkt vor dem Feuerwehrgerätehaus. Der Platz wurde vergangenes Wochenende dem ehemaligen Löschzugführer gewidmet, der im vergangenen Jahr gestorben ist. Ein Jahr zuvor war der Löschzugführer erst aus dem aktiven Dienst bei der Feuerwehr ausgeschieden und als Beamter pensioniert worden. Er war aber weit mehr als ein Feuerwehrmann in leitender Funktion. Er schloss sich schon 1979 der Freiwilligen Feuerwehr in seinem Heimatdorf Henrichenburg an. Über die Jahrzehnte ist er dann nicht nur zum Retter der Feuerwache am Standort emporgestiegen, die ja nämlich da im Dorfkern 2014 erst neu gebaut wurde, sondern er ist auch die gute Seele im Löschzug 4 gewesen. Hoch engagiert, immer eine Stütze, einer, der sich über Gebühr für die Kameraden und das Dorf eingesetzt hat. Zusammen mit Bürgermeister Cravagna setzt man ihm jetzt hier ein Denkmal. Mitten in Henrichenburg. An dieser Stelle möchte ich einmal auf unseren Spezialpodcast aus dieser Woche verweisen. Vielleicht habt ihr ihn schon gehört. Er befasst sich mit dem Thema Grundsteuern. Eigentlich müsste das hier auch auftauchen, habe ich mir so beim Blick in die Themen der Woche gedacht. Und darum spiele ich gleich einen kurzen O-Ton ein. Das ist nämlich ein Thema, das uns ja irgendwie alle betrifft. Da hat die Stadt Castrop-Rauxel mitsamt der Politik jetzt was entschieden. Oder steht, sagen wir mal besser, in der kommenden Woche kurz vor der Entscheidung. Was nicht unbedingt den Entscheidungen umliegender Städte entspricht. Also Recklinghausen, Dortmund, Essen und auch Gladbeck haben sich bei einer Entweder-Oder-Entscheidung auf jeden Fall für den anderen Weg entschieden. Die Freie Wählerinitiative aus Castrop-Rauxel ist hier vor Ort aber offenbar die einzige Fraktion im Stadtrat, die das Thema wörtlich differenzierter sieht als der Rest. Differenzierter ist das Stichwort. Wolfgang Limberg war im Studio und hat uns das mal etwas näher erläutert. Hier ein kurzer Ausschnitt.
Aber erstmal gehe ich ja mal, weil ich ja selber aus dem öffentlichen Dienst komme, gehe ich mal davon aus, dass grundsätzlich erstmal ein Gesetz, das das Land macht, erstmal rechtmäßig ist. Also wenn ich davon nicht mehr ausgehen kann, dann weiß ich nicht, wovon ich noch ausgehen soll. Genau. So, und damit liegt der leider die Arbeit und auch die Argumentation auf kommunaler Ebene. Ja, aber nichtsdestotrotz kann man ja das, was das Land versäumt hat, jetzt durch die Hebesätze, durch die Differenzierung, kann man ja wieder zurückholen. Also man kann sich jetzt rein rechnerisch wieder so stellen, wie das Land es hätte eigentlich selber machen müssen.
Wenn ihr das noch vertiefen wollt, dann hört doch einfach die Folge von Mittwoch. Und ansonsten widmen wir uns jetzt den zwei Hauptthemen dieser Woche. Und dazu fangen wir an mit Fabian Hollenhorst und unserem Projekt Bühnenpodcast. Und damit mein erster Gast im Studio ist der Fabian Hollenhorst. Ich grüße dich, Fabian.
Hi, Tobi, grüß dich.
Wir haben es hier so richtig schön adventlich. Ist dir das schon aufgefallen hier mit unserer Leuchte und so?
Ja, die haben wir ja immer, aber dann, wenn die Jahreszeit dunkler wird, dann kommt natürlich ein bisschen Stimmung auf in unserem Podcast-Studio.
Ja, und total auch in unserer Berichterstattung, finde ich. Pass auf, wir machen ja jetzt so eine Serie, da müssen wir mal einmal drüber sprechen. Wir stellen ganz viele Menschen vor, die sich in Castrop-Rauxel engagieren.
Genau.
Warum eigentlich?
Naja, ich finde erstmal immer gut, wenn wir Menschen vorstellen, die sich engagieren. In dem Fall hat es aber einen ganz besonderen Hintergrund, denn wir stellen die Nominierten für die Ehrennadel der Stadt vor. Die wird jedes Jahr vergeben, Neujahrsempfang des Bürgermeisters, eigentlich immer so Ende Februar, im nächsten Jahr ein bisschen früher, weil Ende Februar ist Bundestagswahl, da geht es auch in der Stadt ein bisschen hoch her, deswegen wahrscheinlich schon Anfang Februar. Und da sind Menschen nominiert, so ungefähr 20 an der Zahl, und wir haben uns gedacht, wir stellen die einfach mal vor. Denn warum können wir nicht eigentlich mal die unsere Leser abstimmen lassen, wer die Ehrennadel verdient hätte? Und das machen wir jetzt einfach mal.
Genau, und da entstehen Porträts über die Personen und vor allem jetzt weniger persönlich, also nicht Familiengeschichte und so, sondern eher in den Bereichen, in denen sie tätig sind, was genau sie tun. Ich durfte ja selbst auch ein paar Leute schon vorstellen, habe mich zum Beispiel mit einem getroffen, der so im Wildgehege sehr aktiv ist, aber auch bei den Lions. Also sind oft Leute dabei, die ganz viele Ehrenämter haben, ne?
Genau, die werden ja von anderen Menschen vorgeschlagen, die sagen hier, der und der Mensch, der macht so viel, der so hätte eine Ehrennadel verdient. Und damit unsere Leser und ihr als Hörer euch auch ein Bild machen könnt, wollen wir natürlich sagen, was machen diese Menschen? Einige hat man schon gehört. Einige, wie ich finde, von denen hat man aber vorher nichts gehört. Die laufen eher so unter dem Radar. Trotzdem sind sie ja vorstellungswürdig und auch auf jeden Fall zu Recht nominiert für die Ehrennadel.
Also, das ist schon mal ein Klicktipp auf jeden Fall. Bei ruhrnachrichten.de/Kastrop haben wir einen Artikel veröffentlicht, wo wir die alle sammeln. Und da kann man sich durchklicken und einfach mal lesen über die Menschen und das, was sie hier in Kastrop-Rauxel Gutes tun.
Genau. Lesen, lesen, lesen. Und im Januar dürft ihr dann abstimmen. Weil, ne, man muss ja informiert sein, wen man da wählt für die Ehrennadel.
Genau, und damit ihr das nicht verpasst, werden wir zu gegebenem Zeitpunkt hier im Podcast natürlich auch nochmal drüber sprechen. Aber Advent heißt auch Adventsmärkte. Wir haben ganz viele Fotostrecken schon veröffentlicht in den letzten Wochen über Feste in den Stadtteilen. Da ist ja unheimlich viel gelaufen schon. Jetzt am Wochenende steht wieder was an. Nachher in den Veranstaltungstipps werden wir darauf nochmal schauen. Aber wir wollen mal über das Weihnachtsdorf sprechen. Das Kastropper Weihnachtsdorf ist letztlich ja der zentrale Weihnachtsmarkt, kann man eigentlich nicht sagen, weil es wie auf einem Markt jetzt nicht so viel Spökes zu kaufen gibt. Aber wie findest du es da eigentlich so am Reiterbrunnen jetzt so aus den ersten Wochen betrachtet?
Ich finde es fantastisch. Wir diskutieren ja auch viel darüber, was braucht Kastrop-Rauxel? Braucht Kastrop-Rauxel einen kleinen Kunstmarkt? Sind Stände, wo man was kaufen kann, überhaupt die Anziehungspunkte? Ich meine, jetzt für Kastrop gesprochen, nein. Denn die Leute wollen einfach einen Ort haben, wo sie Glühwein trinken können, an einer schönen Location und wo ein bisschen was drumherum ist. Und das erfüllt das Weihnachtsdorf, finde ich, in diesem Jahr sehr gut. Haben sie letztes Jahr schon sehr gut geschafft. Und ich finde jetzt, wo man auch weiß, wer kommt, wer steht auf der Bühne, was kann ich erwarten, hat es für mich noch einen besseren Charakter bekommen. Und ich bin gerne da. Ich war schon ein paar Mal da und ich kann es nur empfehlen, wer noch nicht da war.
Wenn man noch nicht da war, würde sich vielleicht auch anbieten, mal so kurz vor Weihnachten zu kommen. Denn da machen wir für unseren Podcast was ganz Neues. Wir sind ja immer hier in unserer Kammer, in unserem Studio eigentlich. Wir haben zu manchen Specials auch schon mal das Mischpult mit rausgeschleppt und außen aufgenommen. Aber so wie sich das für einen guten Laber-Podcast oder Talk-Podcast oder News-Podcast gehört, geht man dann ja auch irgendwann, wenn man etabliert ist und ein bisschen Erfahrung gesammelt hat, mal auf die Bühne. Und das machen wir im Weihnachtsdorf. Was hast du dir da ausgedacht? Ist nämlich gar nicht auf meinem Mist gewachsen. Fabian, erzähl.
Ja, ich muss dich ja ein bisschen beschäftigen. Und ich habe gedacht, wir haben ja eine treue Hörerschaft, die uns Woche für Woche hören, was wir hier so fabrizieren, immer hinter verschlossener Tür. Und ich fände schön, wenn wir uns alle zusammen hocken auf dem Weihnachtsdorf am 22.12., denn da machen wir einfach mal einen Live-Podcast. Und ich habe vorher mit den Veranstaltern gesprochen, mit Leon Philipp, und der fand die Idee super. Ich fand die Idee auch super. Ich würde mich freuen, wenn wir euch da begrüßen können. Und wir wollen einfach mal das Jahr-Revue passieren lassen. Wir haben uns gedacht, 22.12., kurz vor Weihnachten, kurz vorm Jahresende, was können wir da machen? Wir nehmen die ganze Redaktion mit, setzen uns gemütlich auf die Bühne, jeder kann sich einen Glühwein holen, ob Zuschauer, Zuhörer oder wir, und dann reden wir einfach mal über alles, was das Jahr so mitgebracht hat. Und da haben wir echt schon jetzt ein paar Specials herausgearbeitet.
Ja, verrat mal, was machen wir denn da?
Naja, also ich kann schon mal einen Stargast ankündigen, Lars Biermann wird auf jeden Fall da sein.
Ja, und ohne den geht's ja gar nicht.
Genau. Ohne den geht's nicht, aber weil er ja natürlich auch den Zorn oder zumindest für Gesprächsstoff mit bekannten Kastrop-Rauxlern gesorgt hat. Er hat sich mit Micky Beisenherz angelegt, er hat auch mal Kevin Großkreuz eine kleine Spitze verpasst, über die wir sprechen werden. Und ich glaube schon, diese beiden Themen, die werden polarisieren, und da bin ich ganz gespannt, was der Lars denn dazu sagt.
Okay, also es wird nur die Rückblick geben, es wird auch ein bisschen polarisierend. Was machen wir noch?
Wir werden eigentlich über die großen Themen sprechen. Wir werden jetzt nicht groß in die politische Tiefe gehen, denn es soll ja auch ein bisschen unterhaltend sein. Aber unsere persönlichen Highlights des Jahres werden wir einfach mal aufarbeiten. Was hat Tobias Weckenbrock dieses Jahr erlebt? Nicht nur privat und persönlich, sondern auch in seinem beruflichen Kontext. Und vielleicht ein bisschen mal erzählen, was denn dahinter steckte. Also was wir vielleicht nicht in unsere Berichterstattung mit einfließen lassen, wo du dann vielleicht nochmal die Recherche ganz umkrempeln musstest und was dann dabei rausgekommen ist, was für tolle Menschen wir getroffen haben. So stelle ich mir das vor und ich glaube, man kann da uns ganz gut lauschen bei einer Bratwurst, bei einer Currywurst, beim Grünkohl, wie man das auch möchte.
Okay, wissen wir schon, wann es losgeht? Was können wir da sagen?
19 Uhr am 22. ist ein Sonntag, also auch ein bisschen gediegener. Vorher ist auch schon ein tolles Programm auf dem Weihnachtsdorf, also es ist ein pickepacke voller Tag. Und ich denke, so zwei Tage vor Heiligabend sind die meisten auch schon zu Hause. Die sind schon so ein bisschen in besinnlicher Stimmung. Viele müssen am Montag nicht mehr arbeiten. Da kann man auch mal um 19 Uhr ein bisschen mit uns feiern. Und ihr als Hörer seid natürlich alle sehr, sehr herzlich eingeladen. Wir würden uns natürlich auch freuen, mit euch dann im Anschluss noch zu quatschen. Feedback ist immer gerne erwünscht. So stelle ich mir das vor.
Und das Coole im Weihnachtsdorf ist ja, der Eintritt ist frei. Also, wir freuen uns auf euren Besuch. Ich werde auch da sein, obwohl ich auch zu denen gehöre, die danach schon Urlaub haben. Aber da freue ich mich total drauf. Das wird auch für mich nochmal ein ganz besonderer Augenblick sein.
Ich bringe einen Sack voll Geschichten mit, das kann ich dir erzählen.
Aber klar doch. Danke Fabian und bis später.
Danke Tobi.
Wir haben schon am 22.11. hier im Podcast über einen Unfall gesprochen. Das war der von Alexander Scheidle. Und wir haben jetzt wieder einen Unfall. Und zwar ist der am Montagmorgen auf der Autobahn A2 passiert. Und da hat wieder eine der Unfallbetroffenen, eine junge Frau, den Kontakt zu uns gesucht. Und darüber spreche ich jetzt mit Luca. Hi erstmal.
Hi, Tobi.
wie ist das gekommen und was war überhaupt da los auf der A2 am Montag?
Okay, um ehrlich zu sein, es war nicht so, dass sie den Kontakt zu uns gesucht hat, sondern ihre Tante hat nach dem Unfall ein Foto gepostet, weil, wie bei Alex Scheidle damals auch, über den du ja geschrieben hast, hat die andere Person, die an diesem Unfall beteiligt war, Fahrerflucht begangen und man war jetzt auf der Suche nach dem Fahrer. Deswegen hat die Tante von Alicia, heißt sie, Alicia Vaters, hat sich die Tante von ihr bei, hat was gepostet und wir haben uns in der Folge bei ihr gemeldet und drum gebeten, ob wir vielleicht helfen können und vielleicht mal mit ihr sprechen können.
Das wollen wir natürlich, denn wir würden uns ja freuen, wenn wir bei der Aufklärung helfen können. Aber vielleicht fangen wir mal ganz vorne an. Was ist da am Montagvormittag passiert?
Es gab so um 9:30 war das ungefähr. Sie sagt, sie wäre um 9:30 zu Hause aus dem Haus gegangen. Die 19-Jährige geht zur Uni in Dortmund, wollte also in Habinghorst ist sie wohnhaft, wollte in Henrichenburg auf die A2 auffahren, hat es auch gemacht und dann in Richtung Dortmund fahren. Dann ist sie, war auf dem rechten Fahrstreifen, hat jemanden überholt, ganz normal, war dann auf dem mittleren der drei Fahrstreifen und von links kam wohl ein anderes Auto rüber. Die Polizei hat uns dann auch bestätigt, dass die Person sehr rücksichtslos gefahren wäre, haben Zeugen und Ersthelfer anschließend gesagt. Und dann wollte Alicia ausweichen, wollte wieder nach rechts rüber, hat dabei die Kontrolle über das Auto verloren, alles hat sich gedreht, sagte sie, das Lenkrad hätte sich gedreht, sie hatte keine Kontrolle mehr. Und dann ist sie, statt nach rechts zu fahren, ganz nach links durchgefahren in die Leitplanken.
Also links, also in die Mitte der Fahrbahn?
Genau.
Ach, du Schande. Und dann ist aber von hinten keiner mehr gekommen, oder? Das ist ja dann noch relativ glimpflich ausgegangen, wenn du jetzt mit ihr gesprochen hast schon.
Ja, genau. Also sie sagte, Gott sei Dank, es haben halt von hinten alle schnell genug reagiert, haben abgebremst. Und sie ist, ja, frontal mehr oder weniger in diese Leitplanke gefahren. Airbag hat ausgelöst, was gut war, was aber bei ihr im Gesicht und am Körper für Prellungen gesorgt hat. Die Lippe war blutig. Sie ist dann aus dem Auto raus. Das ging noch, hat sie alleine geschafft. Dann ist sie aber auf der Fahrbahn quasi zusammengebrochen, lag auf dem Boden, hat geschrien, hat geweint. Ersthelfer haben sich direkt um sie gekümmert, haben sie dann auf die andere Seite hinter die Leitplanke gebracht. Da stellte sich dann auch raus, dass sie zumindest körperlich jetzt nicht ganz irgendwie was Schlimmes davon getragen hat. Deswegen, wie gesagt, ich habe gestern Abend mit ihr und ihrer Mutter gesprochen.
Mittwochabend, ne? Wir nehmen heute schon mal einen Tacken eher auf, weil du morgen gar nicht, also am Freitag, wenn wir eigentlich aufnehmen, gar nicht im Dienst bist. Genau, Mittwochabend, ja. Genau, du hast mit ihr gesprochen. Wie war da der Eindruck? Also welchen Eindruck machte sie da auf dich?
Gefasst, aber doch emotional irgendwie. Also wann immer wir so sehr detailliert über diesen Unfall gesprochen haben, dann ja, wurde es so ein bisschen dünn bei ihr. Man merkte, sie möchte da jetzt nicht unbedingt so drüber sprechen.
Ja, klar.
Allerdings möchte sie halt schon andersrum wieder drüber sprechen, weil diese Person in dem anderen Auto geflüchtet ist und beziehungsweise die Mutter sagte auch, vielleicht hat die Person es auch gar nicht gemerkt, was ich mir schwer vorstellen kann, wenn dahinter einem auf der Autobahn alle Autos abbremsen und da irgendwie ein Auto in den Leitplanken landet und ein Fahrer sagte auch, es gab total den lauten Knall. Also vielleicht hat man es auch schon gehört, aber man sucht jetzt nach diesem schwarzen Auto. Das hat die Polizei uns bestätigt, die hat auch eine Nummer hinterlegt, die können wir da auch nochmal wieder hinterlegen.
Was ist das für ein Auto? Gibt es nähere Beschreibungen?
Es gab Zeugenaussagen, die wir hatten, von denen wir gehört haben, die auf einen BMW hinweisen. Die Polizei hat allerdings immer nur von einem schwarzen Auto gesprochen. Das wäre das, was sich so unter allen Zeugen gedeckt hat.
Okay. Warum ist es wichtig, dass man den findet? Also der muss als Zeuge herhalten, der oder die Fahrerin, oder ist da auch ein Schuldanteil mit drin? Wie wird das jetzt gerade eingeschätzt?
Sowohl als auch. Also zunächst einmal ist er auch natürlich ein wichtiger Zeuge in diesem Unfall. Allerdings ist es jetzt so, die Familie hat jetzt schon Geld zahlen müssen, weil das Auto wurde abgeschleppt, das hat schon mal 500 € gekostet. Und wenn es einen Unfall gibt und kein Unfallverursacher gefunden werden kann, dann bleiben diese Kosten laut der Familie an ihr hängen. Das heißt, diese 500 € sind jetzt schon mal im Spiel. Das Auto, das war ein weißer Mini Cooper, den hat die 19-Jährige zu ihrem 18. Geburtstag bekommen, war ein Gebrauchtwagen, das heißt, die haben den auch nicht Vollkasko versichert. Das Auto ist jetzt auf dem Schrottplatz, also das Auto ist auch hin. Auf diesen Kosten würde man Stand jetzt auch sitzen bleiben. Deswegen wäre es allein aus finanzieller Sicht schon mal sehr wichtig, da noch jemanden zu finden. Oder könnte es sehr wichtig werden.
Gibt es denn andere Zeugen? Also du hast jetzt von Ersthelfern gesprochen. Irgendwie tauscht man ja dann oft am Unfallort, wenn es gut läuft, auch irgendwie Kontakte aus. Oder die Polizei nimmt auch Personalien von anderen Zeugen auf. Gibt es da Hinweise? Oder ist das wirklich nur das dunkle Auto? Ja, möglicherweise ein BMW?
Ja, ich glaube, das ist bisher alles, was man so weiß oder vermutet. Die Familie hofft noch darauf, es gab wohl ganz viele LKWs, die anhalten mussten, die auch hinter diesem Unfall waren. Und die LKWs haben ja deutlich häufiger als so Privatautos Dashcams im Auto. Deswegen hofft man jetzt, dass eventuell ein LKW-Fahrer irgendwie davon Wind bekommt, dass es diesen Unfall gab und dass er sich auch vielleicht melden sollte und eventuell zur Aufklärung beitragen kann.
Das Problem ist ja möglicherweise an der A2, das ist ja Europas Ost-West-Achse gefühlt, quer durch Deutschland. Da sind viele polnische, niederländische, tschechische, weiß ich nicht, Lastwagenfahrer unterwegs durch ganz Europa, ne?
Ja, und damit man trotzdem diese kleine Chance, die man vielleicht hat, irgendwie nutzen kann, versucht die Familie jetzt, sie teilt alle Fotos in allen möglichen Gruppen, sie ist auf Facebook aktiv, sie hat jetzt mit uns gesprochen, um halt irgendwie diese kleine Chance doch noch jemanden zu finden, weil das muss ja tendenziell erstmal schnell gehen. Ich denke mal, in einer Woche, in zwei Wochen weiß niemand mehr, dass er vielleicht da genau in diesem Montagmorgen auf der Autobahn war. Deswegen, ja, die Familie sucht jetzt und sie möchte ganz schnell sein.
Und haben die was gesagt, wie sie ihre Erfolgsaussichten einschätzen?
Sie hatten Kontakt mit einem Anwalt, der sie jetzt noch nicht richtig berät. Allerdings irgendwie, der war befreundet mit der Familie und der sagte, ja, die Chance ist nicht groß, aber ja, seid schnell, gebt euch Mühe, macht möglichst viel, auch wenn es vielleicht gerade gar nicht so leicht fällt, weil Alisa sagte auch, ja, wenn sie jetzt irgendwie zu Hause aus dem Fenster guckt und dann auf die Auffahrt guckt, wo sonst das Auto steht, da geht bei ihr schon das Gedankenkarussell wieder los. Sie erinnert sich an den Unfall, merkt, okay, das Auto ist gar nicht hier. Dann ist sie wieder zurück, merkt wie oder denkt wieder daran, wie sich das Lenkrad vor ihr gedreht hat. Also so ganz einfach ist es nicht, aber es ist wahrscheinlich trotzdem der richtige Augenblick gerade.
Also wir haben am Montag berichtet über den Unfall. Da wussten wir noch nicht, wer da jetzt betroffen ist. Du hast jetzt nach dem Gespräch am Mittwochabend einen Text geschrieben. Das verlinken wir natürlich hier in den Shownotes. Und vielleicht ist ja jemand, der hier zuhört, dabei, der vielleicht was gesehen hat. Oder, das sage ich ja sonst auch ganz gerne, teilt doch einfach vielleicht diesen Podcast mit anderen, damit wir vielleicht gemeinsam den möglichen Verursacher da auf die Schliche kommen können. Ich glaube, Alisa wird sich, naja, freuen kann man in dieser Situation ja auch kaum sagen, ne?
Ja, ich glaube, darüber wird sie sich schon freuen, das kann man, glaube ich, schon sagen.
Auf jeden Fall wünschen wir von dieser Stelle auch nochmal natürlich gute Besserung und dass es vielleicht dann doch am Ende keine traumatische Sache bleibt für sie. Und wir hoffen auf eure Hilfe. Danke, Luca, für die Erläuterung hier.
Gerne, danke, Tobi.
Zum Abschluss schauen wir dann also noch auf die Termine am Wochenende. Für alle, die diesen Podcast schon am Freitag, also direkt nach der Veröffentlichung, hören, ist vielleicht das Castroper Weihnachtsdorf am Abend noch ein Besuch wert. Bis ungefähr 22 Uhr legt da heute Salvatore Mancuso auf. Der DJ ist vor allem für seine Mashups bekannt. Da kann man sich schön warm tanzen. Der Eintritt ist frei. So ist das auch am Samstag ab 15 Uhr, wenn die Sunny Sunshine Mädels dort singen. Das ist ein Chor, die auch als Sunshine Girls bekannt sind. Am Abend ab 19 Uhr spielt dann die Showtime Company. Sie präsentiert sanfte Balladen und kraftvolle Weihnachtsklassiker. Und wo wir beim Castroper Weihnachtsdorf sind, am Sonntag sind der Shantychor, der Clown Liar, die Gospel Voices und die Ruhrtaler Böhmischen auf der Bühne am Reiterbrunnen. Allen, die hingehen, wünsche ich jetzt schon mal viel Spaß. Im und am Henrichenburger Maximilian-Kolbe-Haus ist am Wochenende auch Weihnachtsmarkt. Samstag ist von 15 bis 23 Uhr geöffnet, Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Und am Sonntag um 16.30 Uhr, vor allem liebe Kinder, kommt dann der Nikolaus dorthin. Der Schützenverein und der TuS Henrichenburg als Veranstalter, die freuen sich auf jeden Fall auch auf euren Besuch. Die Gemeinde St. Marien feiert an diesem Wochenende 120-jähriges Bestehen. In Merklinde wurde tatsächlich 1904 die, ja, von vielen genannt, kleine Basilika gebaut, wie heute auch viele Merklinder sagen. Das wird mit einer Festmesse, so wie es sich für die Katholiken gehört, am Sonntag ab 9.30 Uhr in Marien gefeiert. Hinterher gibt es dann in der Kirche auch noch einen Umtrunk. Und den wohl letzten Adventsbazar dieses Jahres in Castrop-Rauxel gibt es am Sonntag in Dingen. Ab 15 Uhr gibt es im Haus Rüther Handarbeiten, selbstgemachtes und gebasteltes also, dazu Waffeln, Kaffee und Kuchen. Die Traditionsgaststätte ist an der Mengeder Straße 253. Damit entlasse ich euch jetzt ins Wochenende. Genießt es und empfehlt uns weiter. Wir haben ja beim Zeugenaufruf auch schon darüber gesprochen. Und wenn ihr Langeweile habt und noch was zu lesen sucht, dann ladet euch doch mal die RN Plus App in eurem App Store aufs Handy. Wir haben darin so viel aus Castrop-Rauxel, aus Dortmund und der Region für euch. Besser und gesicherter und hintergründiger als dort kann man sich aus meiner Sicht nirgendwo sonst über das Stadtleben hier informieren. Da findet ihr dann auch noch ein paar weitere Podcasts aus unserem Haus in der Mediathek. Viel Freude dabei wünsche ich schon jetzt, euer Tobias Weckenbrock. Glück auf!